Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Gereckte Fäuste und kämpferische Töne. An den 1. Mai-Feiern kritisieren Gewerkschaften und Linke Profitgier und hohe Löhne von Managern. Harte Haltung gegenüber Weißrussland. Die USA erhöhen den Druck auf den autokratischen Präsidenten Lukaschenko. Billig verkauft sich nicht unbedingt besser. Bilanz ein Jahr nach Freigabe der Schweizer Buchpreise. Die Lage in Gaza. Eine Journalistin schildert uns das Leben dort, 4 Wochen nach Beginn der Versorgungskrise. Und der kleine Scherz zum Abschied. Eine fragwürdige Aktion des italienischen Steuerministers. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Christoph Studer.
In der Schweiz sind heute am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, Tausende auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaften schlugen an den zahlreichen Kundgebungen kämpferische Töne an. Kritisiert wurden vor allem die Bankenkrise und die Managerlöhne. Gleichzeitig wurde eine allgemeine Lohnerhöhung sowie ein flexibles Rentenalter ab 62 Jahren gefordert. Inlandredaktor Peter Maurer.
Die Internationale wurde nicht nur in St. Gallen intoniert und die Faust wurde heute nicht nur in Bellinzona nicht im Sack gemacht, sondern in die Höhe gestreckt. Und Gewerkschaftsbundpräsident Paul Rechsteiner erklärte nicht bloss in Basel und Luzern, um wen sich letztlich alles drehe. Um die Arbeiter und Arbeiterinnen.
Ohne sie läuft in der Schweiz und in der schweizerischen Volkswirtschaft nichts. Und trotzdem hat man in den letzten Jahren so getan, als seien es in erster Linie die Manager, die hohen Kader, die die Werte produzieren.
Und der Gewerkschaftsboss griff diese Manager, diese Banken frontal an, nannte sie beim Namen und fragte rhetorisch:
Was hat die gigantischen Feldspekulationen der Großbanken angetrieben? Nichts anderes als die Profitgier der Manager, angeführt von den Herren Ospel und seinem Nachfolger und flankiert von den Kopfnickern in den Verwaltungsräten.
Und das Stichwort Bankenkrise nahm in Zürich auch der neue SP-Präsident Christian Löffler dankbar auf, um die politischen Gegner zu attackieren.
Die Bürgerlichen haben keinen einzigen Ton dazu gesagt, weil die bürgerlichen Parteien am Tropfen der Großbanken hängen.
In Bern schließlich betonte VPOD-Chefin Christine Gohl das diesjährige 1. Mai-Motto. Sozialer Fortschritt jetzt für alle. Und das sei bitter nötig, denn in Wirtschaft und Politik dominiere derzeit ein völlig anderes Motto.
Möglichst viel Profit für einige wenige, anstatt sozialer Fortschritt für alle. Und das lassen wir uns nicht bieten.
In Zürich ist es in der Nähe der Langstrasse zu Ausschreitungen gekommen zwischen der Polizei und dem Revolutionären Bündnis. Dabei seien 12 Personen festgenommen worden, teilt die Polizei mit. Auch in anderen Ländern feierten die Menschen den Tag der Arbeit. Zehntausende forderten Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. In Istanbul verhinderte ein Großaufgebot der Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas eine Demonstration. 500 Personen wurden festgenommen. In Moskau nahmen rund 30.000 Demonstranten an verschiedenen Kundgebungen teil, unter äußerst strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Menschen protestierten unter anderem gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. Auch in vielen französischen Städten kam es zu Demonstrationen. In Paris wandten sich die Proteste vor allem gegen die geplante Rentenreform. In Deutschland haben mehr als 15.000 Menschen gegen rechtsextreme Aufmärsche demonstriert. In Hamburg sei es teils zu heftigen Zusammenstößen zwischen linken Gegendemonstranten und der Polizei gekommen, teilten die Behörden mit. Es seien außerdem einige Autos in Brand gesetzt worden, die Lage sei unübersichtlich. Weitgehend friedlich verlief die Demonstration gegen die Mai-Kundgebung der Rechtsextremen in Nürnberg. Die Schweizer Luftwaffe erhält als Ersatz für die alten Tiger-Kampfflugzeuge keine neuen FA-18-Jets. Der Hersteller Boeing verzichtet darauf, eine Offerte zu erstellen. Boeing begründet den Entscheid damit, dass die neuen FA-18-Maschinen mehr Leistung erbringen könnten, als die Schweiz bei der Ausschreibung verlangt habe. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS, bedauert den Rückzug von Boeing. Die bisher in der Schweiz eingesetzten F-18-Jets hätten sich sehr gut bewährt. Die Armee will in den nächsten Jahren 54 Kampfflugzeuge vom Typ Tiger aus dem Verkehr ziehen. Deshalb hatte das VBS verschiedene Flugzeughersteller um eine Offerte gebeten. Der Streit zwischen den USA und Weißrussland ist eskaliert. Das US-Außenministerium habe Weißrussland aufgefordert, seine Botschaft in Washington und sein Konsulat in New York zu schließen, meldet die Nachrichtenagentur AP. Die USA würden ihre Vertretung in Minsk schließen. Die Schließung der Botschaften gilt als letzter Schritt vor dem vollständigen Abbruch diplomatischer Beziehungen. Die USA gehören zu den schärfsten Kritikern des autokratisch regierenden weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Bisher versuchten die USA, die Regierung Lukaschenko mit Wirtschaftssanktionen zur Einhaltung der Menschenrechte zu bewegen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem internationalen Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet worden. Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy würdigte Merkel als große Europäerin. Ihr sei es gelungen, Europa aus der Erstarrung zu helfen, nachdem die EU-Verfassung nicht zustande gekommen war. Der Karlspreis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas. Er wird seit fast 60 Jahren für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Zum Sport. Michel Burch fasst das Geschehen des Tages zusammen.
Stanislas Wawrinka steht beim Tennisturnier in Barcelona in den Viertelfinals. Der Schweizer bezwang den Argentinier David Nalbandian in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:1 und trifft morgen auf den Spanier Albert Montanes. Zum Radsport. Der Australier Robbie McEwen gewinnt die 2. Etappe der Tour de Romandie vor dem Italiener Daniele Benati. Markus Zberg beendet die Etappe von Moutier nach Fribourg auf dem 4. Platz und liegt nun im Gesamtklassement an 3. Stelle. Gesamtleader ist nach wie vor der Schweizer Michael Albasini. Das Schweizer Eishockey-Nationalteam muss an der Weltmeisterschaft in Kanada auf Ivo Rüttemann verzichten. Wenige Stunden nachdem Nationaltrainer Ralf Krüger den Stürmer zum Captain ernannt hatte, musste Ivo Rüttemann Forfait erklären. Der 31-Jährige renkte sich an der Hauptprobe gegen Dänemark die Schulter aus.
Michel Burch. Der regenreiche April hatte auch seine gute Seite. Die Luft war deutlich sauberer als im April 2007. In der Magadino-Ebene im Tessin beispielsweise wurde der Ozongrenzwert 3-mal weniger häufig überschritten als vor einem Jahr. In der Deutschschweiz variierte die Zahl der Grenzwertüberschreitungen diesen April zwischen 5-mal auf der Rigi und keinem einzigen Mal in Bern.
Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News mit diesen weiteren Themen. Gross, jung und laut, aber wie steht es um die Erfolge der Gewerkschaft Unia? Klein, innovativ und erfolgreich. Das erste Jahr ohne fixe Buchpreise hat den kleinen Händlern nicht geschadet. Keine Arbeit, keine Perspektive, keine Würde. Leben im Gazastreifen. Wir reden mit einer Journalistin vor Ort. Vincenzo Vigos letzter Streich, der abtretende italienische Steuerminister, sorgt mit Transparenz für rote Köpfe. Und Facelifting für den heiligen Martin, Besuch in einer Oase der Ruhe mitten in London. Heute am 1. Mai, aber auch bei Streiks Land auf, Land ab. Überall gibt die Gewerkschaft Unia den Ton an. Die jüngste und größte Gewerkschaft der Schweiz ist laut, kämpferisch und spaltet die Geister. Für die einen reagiert die Unia angemessen auf die wachsenden sozialen Konflikte. Für andere setzt sie den Arbeitsfrieden in der Schweiz aufs Spiel. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Der 1. Mai-Umzug heute in Zürich. Optisch vor allem ein Umzug der Unia. Ein rotes Fahnenmeer, rote Unia-Mützen, rot gekleidete Unia-Funktionäre. So wie die Gewerkschaft auftritt, so spricht auch deren Co-Präsident Andreas Rieger. Kühn, kampfbereit, klassenkämpferisch.
Wir sind stark und selbstbewusst. Und wenn auf Arbeitgeberseite wieder ein neuer Stil kommt, ein Herr-im-Hause-Stil, dann stehen wir sehr selbstbewusst hin und sagen, nein, kommt nicht in die Tüte.
Offensiv die Rhetorik, offensiv die Strategie. Seit sich vor etwas mehr als 3 Jahren Gewerkschaften aus verschiedenen Branchen zur Unia zusammengeschlossen haben, seitdem hat sich auch ein harter Kurs durchgesetzt. Und das heißt auch Streik. zuletzt bei SBB Cargo in Bellinzona, zuvor bei Swissmetall in Reconvilliers und immer wieder auf Baustellen in der ganzen Schweiz. Unia-Präsident Andreas Rieger.
Der Streik ist ein Recht der kollektiven Verteidigung. Von dort her ist das nichts Schlimmes. Der ist salonfähig.
Doch nicht alle Gewerkschaften teilen diese Meinung. Die christlich-soziale Gewerkschaft SINA bekennt sich ausdrücklich zu Dialog und Arbeitsfrieden. Und darum kritisiert SINA-Präsident Kurt Regotz die Methoden der Unia scharf.
Wenn es Probleme gibt mit den Arbeitgebern, dann malt die Unia den Teufel an die Wand und profiliert sich nachher als Retter. Für sie sind Streiks und Aufmärsche ein Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen und sich als Gewerkschaft zu profilieren.
Wenig überraschend, auch die Arbeitgeber stimmen ein in die Kritik an der Unia. Thomas Daum, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.
Die Unia tritt relativ aggressiv auf. Sie stellt immer wieder auch die Friedenspflicht in Frage, dort, wo sie selbst entsprechende Gesamtarbeitsverträge unterschrieben hat. Sie wird ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen.
Das sieht der Basler Historiker und Gewerkschaftsspezialist Bernhard Degen anders. Er führt die wachsende Zahl der Arbeitskämpfe nicht auf die Militanz der Unia zurück, sondern auf eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Umverteilung von unten nach oben habe sich in den letzten Jahren beschleunigt, sagt Degen, und das mobilisiere die Menschen.
Die Leute überlegen sich selbst, ob sie handeln wollen, und wenn sie nicht wollen, dann können die Unia-Funktionäre noch so lange zum Streik auffordern, es wird einfach nichts passieren.
Zudem werde die Bedeutung der Unia überschätzt, meint der Historiker. Die größten Streiks der letzten Jahre hätten ohne die Unia stattgefunden, zum Beispiel jene im öffentlichen Dienst in der Westschweiz. Die grosse Medienpräsenz der Unia verdeckt auch deren grösstes Problem. Die Gewerkschaft kämpft gegen einen Mitgliederschwund. Die Mitgliederliste ist mit 200.000 Namen noch immer beeindruckend, aber es sind 5.000 weniger als vor 3 Jahren. Ein Heer von 600 Unia-Funktionären sucht vor allem im wachsenden Dienstleistungssektor neue Mitglieder und auch dies aggressiv. Abwerbungen von der Gewerkschaftskonkurrenz sind an der Tagesordnung. Und so sind die lauten Töne der Unia, auch am 1. Mai, vor allem Kampfansage an die Arbeitgeber. Zugleich aber auch Werbebotschaft auf dem hart umkämpften Markt für Gewerkschaftsmitglieder.
Konkurrenzkampf unter den Gewerkschaften, das war ein Bericht von Dominik Meyer. Vor einem Jahr hob der Bundesrat die Buchpreisbindung auf, sehr zum Ärger von Kleinbuchhändlern und Verlegern. Sie warnten damals, ohne feste Buchpreise könnten kleine Buchhandlungen nicht überleben und längerfristig sei sogar die Büchervielfalt bedroht. Wie steht es heute um den Büchermarkt in der Schweiz? Der Bericht von Nadja Fischer.
Nein, er habe bisher keine Kunden verloren, sagt Matthias Jenny vom Quartierbuchladen Bachletten in Basel. Im Gegenteil, viele Kunden unterstützten ihn, den kleinen Buchhändler, ganz bewusst, stellt Jenny fest. Unter Druck gerate er einzig durch institutionelle Kunden, also durch Schulen und Bibliotheken.
Selbstverständlich wollen die davon profitieren, dass die Buchpreisbindung gefallen ist und dass die Rabattierungsregelung auch wegfällt.
5% Rabatt erhielten Bibliotheken früher. Heute verlangen sie bis zu 20%.
Ich muss, damit ich dabei bin, damit ich am Ball bleibe, muss man das eingehen. Und das bleibt nichts anderes übrig.
Doch Matthias Jenny will nicht klagen. Er spielt selbstbewusst seine Trümpfe als Kleinbuchhändler, liefert Bücher nach Hause und verschickt regelmäßig Mails mit persönlichen Buchtipps. Auch wenn nicht alle Kleinbuchhändler ganz so optimistisch sind wie Matthias Jenny, von Katzenjammer ist ein Jahr nach der Liberalisierung des Buchmarkts nichts zu spüren. Ist der freie Buchmarkt vielleicht doch nicht so rau, wie viele befürchtet hatten? Dieser Schluss wäre voreilig. Zum einen, weil die gute Stimmung bei den Kleinen auch auf die gute Konjunktur zurückzuführen ist. Zum anderen, weil bisher noch gar keine Preisschlachten geführt werden. Die deutsche Kette Thalia, der größte Buchhändler in der Schweiz, hält sich nach wie vor an die Preisempfehlungen der Verlage. Bei Exlibris, Weltbild und Orell Füssli gibt es zwar auf Bestseller Rabatte, aber, und das ist der springende Punkt, billigere Bücher verkaufen sich offenbar nicht besser. Man habe festgestellt, sagt Andras Nemeth, Marketingchef von Orell Füssli,
dass die Kunden eigentlich nicht sehr stark reagieren auf Preisangebote. Es scheint doch so, dass einfach bei Büchern der Inhalt, das Angebot, die Vielfalt doch wichtiger sind als das Preisargument.
Fragt sich nur, ob dies so bleiben wird. Interessant ist da der Blick über den Ärmelkanal nach Großbritannien, wo die festen Buchpreise schon vor mehr als 10 Jahren abgeschafft wurden. Sie hätten 3 Jahre danach den Markt analysiert, sagt der Brite Francis Fishwick. Er ist Ökonom und gilt europaweit als Buchpreisspezialist.
Our main conclusion, well, was not much has happened. And the reason was, of course, not much had happened, but it was still to come.
Sie hätten damals festgestellt, dass sich der Markt kaum verändert hatte, meint Fishwick und lacht. Denn inzwischen hat sich der britische Buchmarkt stark gewandelt. Er gilt den hiesigen Liberalisierungsgegnern als abschreckendes Beispiel. Britische Supermärkte verkaufen heute Bestseller bis zu 60% billiger. Die übrigen Bücher wurden teurer. Viele kleine Buchläden mussten schließen.
Discounting has increased considerably in more recent years.
In jüngerer Zeit seien immer noch größere Rabatte gewährt worden. Das habe die Kleinbuchhändler zusätzlich unter Druck gesetzt, sagt Francis Fishwick. Die immer größere Macht einiger weniger Unternehmen stimme ihn nachdenklich. Denn diese Unternehmen könnten letztlich bestimmen, welche Bücher überhaupt auf den Markt kämen. Ob die Vorzüge der Preisfreiheit dies wettmachten, darüber sei er sich heute nicht mehr sicher, meint Fishwick, der vor 3 Jahren noch als Befürworter von freien Buchpreisen vor Schweizer Parlamentariern auftrat.
I wouldn't be 100% for saying that the price freedom was better.
Das Beispiel England macht eines deutlich. Es ist zu früh, um definitive Schlüsse über die Zukunft des Schweizer Buchmarkts zu ziehen.
Israel blockiert seit bald einem Jahr den Gazastreifen. Es erhofft sich davon ein Ende der palästinensischen Raketenangriffe auf sein Territorium. In den letzten paar Wochen ist vor allem der Treibstoff knapp geworden. Das hat weitreichende Folgen. Die UNO zum Beispiel musste für mehrere Tage die Hilfsprogramme unterbrechen, konnte keine Nahrungsmittel mehr an die Hunderttausenden von Menschen liefern. Die Schweizer Journalistin Karin Wenger hat sich in den letzten Tagen die Lage im Gazastreifen angeschaut. Ich habe heute Mittag mit ihr gesprochen. Erste Frage an Karin Wenger: Wie kann die UNO arbeiten im Moment?
Die UNO kann jetzt wieder Nahrungsmittel und Medikamente in den Gazastreifen bringen, aber sie kann zum Beispiel überhaupt kein Baumaterial für Schulen oder Hausprojekte hineinbringen, auch kein Papier für Schulbücher. Und ich habe gestern John Gein getroffen, das ist der Chef der UNO hier im Gazastreifen, und er sagte das ganz klar: Gazas Bevölkerung lebt in menschenunwürdigen Umständen zurzeit. Die Grundrechte auf Nahrung und Bildung und ein Leben in Würde sind nicht mehr gegeben. Das ist aber nur die eine Seite der Geschichte, also zum Beispiel der ganze Import und Export von Wirtschaftsgütern hier findet nicht mehr statt, und das bedeutet, dass die ganze palästinensische Wirtschaft zum Erliegen gekommen ist. Das wiederum bedeutet, dass wieder mehr Leute arbeitslos geworden sind und einfach die Armut gestiegen ist.
Wie wirkt sich das im Alltag aus? Sie haben ja sicher mit Menschen gesprochen im Gazastreifen.
Ich habe die Leute noch nie so verzweifelt gesehen, wie ich das jetzt tue. Ich habe die Situation noch nie so desolat gesehen, wie sie heute ist. In den Straßen hat es beinahe keine Autos mehr. Die Leute gehen zu Fuß oder sie gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Die Autos, die noch fahren, die fahren mit Kochgas oder mit dem Öl der Falafel. Am Abend gibt es immer Schlangen von Leuten, die für wenige Schekel das übrig gebliebene Öl kaufen, in dem die Falafel frittiert wurden, und damit ihre Autos betreiben. Es gibt aber auch keinen Treibstoff mehr für Ambulanzen, keinen Treibstoff mehr für die Abfallabfuhr oder die Wasserversorgung. Das bedeutet wiederum, der Abfall liegt überall in den Straßen. Es bedeutet auch, dass 20% der ganzen Bevölkerung nur noch alle 4 Tage für 3 bis 5 Stunden Wasser hat. Auch kann das Wasser nicht mehr gefiltert und gereinigt werden. Das heißt, das ganze Abwasser geht ungefiltert direkt am Strand ins Meer. Und die Felder, auf denen Gemüse angepflanzt wird, die funktionieren mit Pumpen, also die Wasserversorgung. Diese Pumpen funktionieren auch nicht mehr. Das hat jetzt ganz konkret zur Folge, dass das Kilo Tomaten heute 5-mal mehr kostet als vor ein paar Monaten.
Sie erwähnen die enorm hohen Preise. Wer profitiert denn von dieser Situation?
Der Schwarzmarkt, und das sind vor allem die Betreiber der Schmugglertunnels im Süden des Gazastreifens. Die bringen alles rein, was es braucht, aber das ist natürlich extrem teuer dann. Also die Leute können sich das nicht mehr leisten. Also es kommen Schuhe rein, es kommen Kleider rein, es kommen Nahrungsmittel rein, es kommt Benzin rein, aber das kostet dann, ein Liter Benzin kostet auf dem Schwarzmarkt umgerechnet 7 Franken.
Für diese schwere Treibstoffkrise machen sich Israel und die Palästinenser gegenseitig verantwortlich. Konnten Sie herausfinden, wer die besseren Argumente hat von diesen beiden Seiten?
Der Mangel an Treibstoff, das kam nicht von einem Tag auf den anderen. Diese Reduktion der Treibstoffeinfuhr, die begann mit der Übernahme des Gazastreifens durch die Hamas im letzten Juni. Und es ist ein Teil der Boykottstrategie von Israel. Also das heißt, während der letzten Monate wurde die Treibstoffeinfuhr immer mehr reduziert. Unzureichend wurde es dann vor etwa einem Monat, dass das einfach die vitalen Funktionen nicht mehr aufrechterhalten werden konnten. Und da sagten die Treibstoffverteiler, nicht die Hamas, die Treibstoffverteiler sagten, stopp, solange nicht genügend Treibstoff kommt, verteilen wir gar nichts mehr. Diese Strategie spielt jetzt Hamas auch ein bisschen in die Hände, denn Hamas hofft natürlich, dass wenn die Krise weitergeht, dann hofft Hamas, dass einfach der Druck zu groß wird und sich Israel beugen muss und den Boykott lockern muss.
Angesichts dieser desolaten Situation im Gazastreifen wollen mehrere Palästinensergruppen Israel einen Waffenstillstand anbieten. Das haben sie gestern beschlossen. Aber unter Bedingungen, wie sehen diese Bedingungen aus?
Diese Bedingungen sehen so aus, dass alle palästinensischen Fraktionen ein 6-monatiger Waffenstillstand, eine Waffenruhe, würden sie anbieten, wenn Israel mit den Militärinvasionen aufhört und die Grenzen öffnet.
Ein ähnliches Angebot hat Israel vor ein paar Tagen abgelehnt. Warum soll das dieses Mal anders sein?
Die Hamas hofft jetzt, dass mit dieser extrem verschlechterten Situation, dass der Druck auf Israel zunimmt. Und John Ging hat das gestern auch gesagt, John Ging von der UNRWA, die Folgen dieses Boykotts sind ein Bruch mit dem humanitären Völkerrecht. Also eigentlich wäre es jetzt an der internationalen Gemeinschaft, hier Druck auszuüben. Und das auch in der Hoffnung von der Hamas.
Auskünfte von Karin Wenger am Telefon in Gaza-Stadt. Mit seinem Abschiedsgeschenk hat Vincenzo Visco, Vizefinanzminister der noch Regierung von Romano Prodi in Italien, für hochrote Köpfe gesorgt. Das Steueramt stellte gestern alle persönlichen Steuerdaten des Jahres 2005 ins Internet, zumindest bis der Datenschutzbeauftragte einschritt und der Aktion ein Ende setzte. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Vincenzo Visco, dem Vizefinanzminister, gefällt die Rolle des herzlosen Steuereintreibers. Der 66-Jährige hat das unbewegte Pokergesicht eines Kriminalkommissars und schüchtert seine Klienten ein. Er tritt bei ihnen unangemeldet in die Wohnung und sie spüren, dass er alles weiß und dass sie schuldig sind. Vincenzo Visco hat bei vielen in Italien den Ruf eines blutsaugenden Draculas. Die Spezialisten seines Faches aber loben seine Expertise und manche seine eiserne Faust. Viele meinen, wenn Italiens Einnahmen in den letzten beiden Jahren unter Prodi stärker flossen, dann dank ihm, dank seiner unerbittlichen Kontrollmaßnahmen. Jetzt hat sich Visco zum Abgang aus dem Amt einen kleinen Scherz geleistet. Er brachte gestern alle Steuerdaten seiner drangsalierten Untergebenen aufs Internet mit Namen und Vornamen und Adressen. Und ganz Italien klickte gestern, bis der Verbindungen zu viel waren und das Netz verstopft war. Danach trat auch der Datenschutzbeamte auf und verfügte den Stopp der ganzen Übung. Einige Schlaumeier, an denen es in Italien nie fehlt, hatten derweil bereits ihrerseits ihre eigene, gesponserte und zu bezahlende Einsicht in die Vermögen und Steuern der Nachbarn angeboten und begonnen, damit Geld zu scheffeln. So schreibt heute die Zeitung Il Giornale. Prodi war offenbar, so kann man heute hören, über den Schritt Viscos nicht orientiert oder zumindest hat er eher erwartet, dass der Steuerminister sich zunächst beim Datenschutzbeauftragten erkundigen würde, ob man denn das tun dürfe. Visco seinerseits bleibt sich treu. Er hat nie Unrecht, er bedauert nichts, aber auch gar nichts. Es ging hier nur um Transparenz und Demokratie, sagt er biedermännisch. Und im Übrigen habe jeder Bürger ja schon seit 1973 das Recht, sich über das erklärte Einkommen, Vermögen und die Steuern seiner Mitbürger zu informieren. dass es einen Unterschied macht, ob man sich dazu zum Steueramt bemühen muss oder per Klick im Internet sich der Häme und dem Neid hingeben kann, will Visco nicht einsehen.
Vincenzo Viscos Abschiedsgeschenk, das war der Bericht von Rolf Pellegrini. St. Martin in the Fields, die Kirche mitten im Trubel des hektischen Trafalgar Square im Zentrum Londons, ist ein Ort der Ruhe. 650.000 Besucher kommen jedes Jahr. Dieser Andrang und der Verkehr haben Spuren hinterlassen. Über 2 Jahre musste St. Martin renoviert werden. ARD-Kollegin Silke Engel.
Noch wird gewerkelt, gemauert, gepinselt. Wann genau die letzten Arbeiten abgeschlossen sind, kann der Chefarchitekt Robert Kennett nicht sagen. Aber er sprudelt nur so vor Begeisterung beim Herumführen einer Journalistengruppe durch das neue Kellergeschoss.
And as you can imagine, it's a very important setting off Trafalgar Square, so we weren't able to build above ground.
Trafalgar Square am Herzen von London mit all dem Verkehr erlaubt keine Aufstockung. Wir mussten nach unten erweitern, um künftig genug Platz zu haben. Eine besondere Herausforderung wegen der Statik, der Lichtverhältnisse und des Geräuschpegels. Insbesondere der Probenraum für die Musiker musste durch mehrere Wände geschützt werden, zumal gleich unter dem Fußboden die U-Bahn rattert. Seit 1726 steht die heutige Kirche an Ort und Stelle. Die Felder und das Marschland, von denen das Gotteshaus seinen Namen erhielt, sind längst verschwunden. Heutzutage braucht es schwere, mit Metall und Leder verzierte Türen, um den Großstadtlärm auszublenden. Die Botschaft der Kirche aber, für alle Menschen da zu sein, die ist seit Jahrhunderten gleich. Vicar Nicholas Holton.
This is the Church of the Ever Open Door. It's the parish church for Buckingham Palace, but it's the parish church for those who are homeless.
Wir nennen sie Kirche mit der offenen Tür. Vom Fahrbezirk her gehört sie zum Buckingham Palast der Königin, aber wir fühlen uns eher den Wohnungslosen, Bedürftigen verpflichtet. Die Straßenzeitung Big Issue beispielsweise wurde hier vorgestellt. Auch konfessionell werden Grenzen überschritten. Nach den Terroranschlägen von New York und London riefen ein Pfarrer, ein Rabbi und ein Imam gleichzeitig zum Gebet. Dazu passt, dass die iranische Künstlerin Shirazeh Hushiari das große Ostfenster neu gestaltet hat. Weißes Glas mit einem Netz aus Stahl. In der Mitte sprengt ein ovales Loch das Gitter.
And so it's on the edge of perception.
Lichtreflexionen spielen mit der Grenze unserer Wahrnehmungsfähigkeit, erklärt die Künstlerin. Wir haben das Glas in besonderer Weise bearbeitet, um diese Effekte zu erzielen, allein durch die Sonne. Das gibt diese mystischen Lichtspiele.
And it creates this almost an image that it's like a web of light.
Die mehr als 2 Jahre andauernde Grunderneuerung der Kirche inmitten des Trafalgar Square hat insgesamt rund 50 Millionen Euro gekostet. Durch Spenden und Sponsoren musste die Summe zusammengetragen werden. Noch ist nicht alles gedeckt. Es fehlen noch gut 3 Millionen Euro.
Renovation von St. Martin in the Fields. Silke Engel in London hat berichtet. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.